Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute, vor 75 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Das Thema beschäftigt uns ja heute im Programm in vielen Facetten, auch hier in Campus und Karriere. Denn die Frage, wie Unterricht, die Bildung um das Thema Shoah aussehen soll, die ist zentral. Gerade in Zeiten, in denen Antisemitismus auch auf Schulhöfen keine Ausnahme mehr ist. Darum geht's gleich. Und kurz bevor der Brexit nun endlich kommt, kündigt der britische Premier ein Turbo-Visa-Programm an für die Wissenschaft. Was steckt dahinter? Auch das ein Thema hier in Campus und Karriere. Ich bin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das Konzentrationslager Auschwitz steht als schreckliches Synonym für die deutschen Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus. Von den etwa 6 Millionen ermordeten europäischen Juden wurden alleine in Auschwitz-Birkenau etwa 1 Million getötet. 75 Jahre ist es her, dass Soldaten der Roten Armee das Lager befreit haben. Eine lange Zeit. Und ein drängendes Problem, das mit jedem weiteren Jahr drängender wird. Die Zeitzeugen, also diejenigen, die überlebt haben und aus erster Hand erzählen können vom Schrecken, die werden immer weniger. Eine Idee für die Zukunft ist ein verpflichtender Schulbesuch in Auschwitz. Keine neue Idee, aber eine, die immer wieder diskutiert wird. Für den Deutschlandfunk berichtet Florian Kellermann von den Gedenkfeierlichkeiten heute. Und die Frage, wie soll über die Shoah unterrichtet werden, die hat er gestellt, unter anderem einer Zeitzeugin.
Der Saal in der Jugendbegegnungsstätte ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Lydia Maximovic erzählt von dem, was nicht weit von hier geschehen ist, im Konzentrationslager Auschwitz. Die heute 79-Jährige war ein kleines Mädchen, als sie mit ihrer Mutter ins Lager gebracht wurde. Ehrlich gesagt bin ich nie ein normaler Mensch geworden. Ich lebe immer in der Furcht, dass mir etwas Schlimmes zustoßen könnte. Vorher hatte Lydia Maximovic den Zuhörern die Häftlingsnummer gezeigt, die ihr in den Arm tätowiert ist. Sie erzählte vom Hunger, vom Ungeziefer und davon, wie ein Kind nach dem anderen um sie herum zu Menschenexperimenten missbraucht wurde. Wie sie nach dem Krieg mit Nachbarskindern das Lagerleben nachspielen wollte, weil sie keine andere Wirklichkeit kannte. Es ist nicht einfach, über all das zu sprechen. Aber Jahre nach dem Krieg habe ich verstanden, dass das meine Pflicht ist. Dass ich als Überlebende über die sprechen muss, die das Lager nur als Rauch durch den Schornstein des Krematoriums verlassen haben. Solange ich lebe, will ich meine Geschichte erzählen. Solange ich lebe. Lydia Maximovic versteht, dass immer weniger Augenzeugen berichten können und dass es dann noch schwieriger sein wird, das Grauen irgendwie zu fassen. In der Begegnungsstätte in Auschwitz waren am Wochenende verschiedene Gruppen junger Menschen, Auszubildende ebenso wie die Teilnehmer der Jugendbegegnung des Bundestags. Die Frage beschäftigte sie alle immer wieder: Wie wird der Holocaust künftig vermittelt? In der Schule, in der Ausbildung? Alina Winterhoff, 23 Jahre alt, ist im Rahmen ihrer Ausbildung bei Volkswagen da. Das Unternehmen bringt seit vielen Jahren Auszubildende nach Auschwitz, die dort bei der Restaurierung helfen.
Es ist halt einfach wichtig, die Emotionen zu berühren. Ich meine, ich habe das Thema im Abitur behandelt und jeder wurde in der Schule irgendwie mit dem Nationalsozialismus konfrontiert. Aber was das wirklich für ein Ausmaß angenommen hat und was es heißt, seine ganze Familie zu verlieren, das ist schon ein ganz anderes Ding, als wenn man halt Zahlen irgendwie darüber hört. Ich zum Beispiel bin ein totaler Fan von, wenn man sagen würde, das wäre verpflichtend an jeder Schule, dass jeder mal in eine Gedenkstätte fährt. Ja, das prägt einen.
Das war zu spüren, als die Teilnehmer der Jugendbegegnung des Bundestags am Samstag durch das Stammlager Auschwitz I gingen. Ruben Elias Somalovic, 18 Jahre alt, Abiturient aus der Nähe von Darmstadt. Er kam gerade aus der Baracke, wo das ausgestellt ist, was von den Gefangenen übrig blieb.
Was mich am meisten schockiert hat, waren die 2 Tonnen Haare. Also vor allem die Haare von den Frauen und Mädchen. Die Zöpfe, das fand ich sehr schwierig anzuschauen. Oder die Schuhe von den kleinen Kindern. Das finde ich sehr extrem, wenn man diese riesigen Mengen sieht. Das gibt dieser abstrakten Zahl, die man jetzt hier gehört hat, auch nochmal mehr so ein Bild. Das finde ich immer sehr bedrückend.
Und trotzdem, einen Besuch in Auschwitz würden die Jugendlichen nicht unbedingt jedem empfehlen. Tim Nickel, 18 Jahre, aus Bergen, der sich vorstellen kann, Geschichtslehrer zu werden.
Also jetzt mit einer ganzen Schulklasse. Also ich finde gerade, dass diesen Ort Auschwitz einen besonderen Respekt zugegen kommen sollte. Und der ist leider in Schulklassen dann häufig nicht in der Gesamtheit gebeten. Aber ich würde vielleicht schon mit ausgewählten Schülern, die Interesse daran zeigen, auf jeden Fall auch eine Fahrt nach Auschwitz machen.
Über die Zeit, wenn es keine Augenzeugen mehr gibt, macht sich auch Christoph Häubner Gedanken. Der Schriftsteller war Mitglied im Internationalen Auschwitz-Komitee und hat die Jugendbegegnungsstätte mit aufgebaut. Jedes Jahr trifft er Auszubildende und begleitet sie durch das Lager.
Dieser Satz, was wird sein, wenn sie nicht mehr da sind, der beschreibt natürlich in allererster Linie unsere eigene Angst, ob wir dem gewachsen sind, was sein kann und was sein wird.
Viele Überlebende hätten ihm dafür einen Hinweis an die Hand gegeben.
Mir haben viele Überlebende gesagt, es ist wichtig, dass ihr unsere Erfahrungen und Erinnerungen aufnehmt und eure eigenen Emotionen hinzufügt und dann neue Formen des Erzählens findet, aber die Erzählungen erzählt.
In Menschen wie Christoph Häubner also werden die Augenzeugen, auch wenn sie verstorben sind, noch eine gewisse Zeit lebendig bleiben.
Von den Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz heute berichtet für uns Florian Kellermann. Und wir bleiben beim Thema, und zwar dem Thema Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Dass das ein Problem ist, das hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr gezeigt. Und im Umgang mit diesem Problem zeigt sich auch immer eine gewisse Hilflosigkeit. Wie soll man damit umgehen? Und der Ruf nach Bildung, der ist da immer ziemlich schnell zur Hand. Die Schule soll Antisemitismus vorbeugen, indem sie das Thema Nationalsozialismus und Shoah im Unterricht bearbeitet. Und die Idee, die ist so naheliegend, wie sie offenbar unzureichend ist. Denn auch nach Jahrzehnten politischer Bildung in deutschen Schulen kommt es gerade in den vergangenen Monaten vermehrt zu antisemitischen Vorfällen, auch in der Schule. Darüber will ich sprechen mit Michael Blume. Er ist Landesbeauftragter gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg. Er ist regelmäßig in dieser Funktion zu Besuch in Schulen. Und wir erreichen ihn auch jetzt in einer Schule in Mannheim. Herr Blume, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, Herr Schulz. Hallo.
Herr Blume, Sie waren heute den ganzen Vormittag auf Schulbesuch in Mannheim. Sie haben da also jetzt frische Eindrücke, wenn man so will. Was haben Sie da für einen Eindruck gewonnen? Wie stehen die Schülerinnen und Schüler dort zum Thema Antisemitismus?
Also ich habe ganz bewusst am heutigen Jahrestag gesagt, ich möchte in Schulen gehen, möchte mit jungen Menschen sprechen und arbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass ich hier an einer Schule bin, die sehr aktiv ist in dem Bereich, wo tolle Dinge laufen, die aber trotzdem auch mit antisemitischen Vorfällen zu kämpfen hatte und damit gut umgegangen ist, das gemeldet hat, sich damit auseinandersetzt. Also hier finden bei allem Übel auch ganz tolle Dinge statt, gerade auch an Schulen. Es gibt total engagierte Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler, die sich richtig interessieren.
Ja, jetzt haben Sie es gerade gesagt, es gab antisemitische Vorfälle an dieser Schule vor einigen Wochen noch und sind aber keine Einzelfälle. Es gibt es auch an anderen Schulen. Vielleicht können Sie es mal beschreiben, von was für Vorfällen sprechen wir da?
Es fragen sich ja viele Leute, warum der Antisemitismus jetzt eigentlich wieder da ist, wie das sein kann am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und es ist so, der Antisemitismus war nie ganz weg. Es gab ihn immer. Er wird nur jetzt sichtbarer und teilweise auch radikaler durch die digitalen Medien. Das heißt, wer zum Beispiel in Facebook-Gruppen oder in WhatsApp-Gruppen, da kommen Witze, da wird aufgestachelt und manche Leute merken dann auch selber nicht mehr, wie weit sie da eigentlich gehen. Und das ist ein Problem, das haben wir durchgängig. Ich kriege da sehr, sehr viel mit aus den Schulen, aber in den meisten Fällen versucht man das eher zu vertuschen und nicht dran zu arbeiten. Und genau das ist aber das Wichtige. Jedem kann auch mal was daneben gehen, aber dann muss man drüber sprechen und dann muss man auch für sich Konsequenzen ziehen. Und ich muss also zum Beispiel sagen, leider sind die sogenannten sozialen Medien ein Ort, in dem leider auch manche Leute, ja, in dem eine Verrohung stattfindet und zwar nicht nur in der jungen Generation. Niemand wird als Antisemit oder als Rassistin geboren, sondern das kommt ja von woher. Und das Internet ist da leider ein großer Brandbeschleuniger.
Genau. Jetzt ist eben die Frage, wie kommt der Antisemitismus eigentlich in deutsche Klassenzimmer? Sie haben jetzt sozusagen den technischen Weg, wenn man so will, beschrieben oder zumindest die Art und Weise, wie der Antisemitismus verbreitet und eben ja, katalysiert wird, wenn man so will. Aber wie kommt der Antisemitismus denn zu den Schülern hin? Also Sie haben ja selber gesagt, man wird ja nicht als Rassist, als Antisemit geboren. Wie kommt man denn mit antisemitischen Stereotypen zum Beispiel in Berührung?
Ja, es ist so, dass wir Menschen durchaus dazu tendieren, dass wir uns die Welt über Glaubenssätze erklären. Und man kann natürlich glauben, dass die Welt von guten Mächten regiert wird und dass ich sie erforschen kann und dass ich etwas im Guten verändern kann. Aber Menschen können auch glauben, dass böse Mächte die Welt beherrschen, dass alles eine riesige Verschwörung ist. Die Medien, die Politiker, die Ärzte, die Journalisten. Dieser Glaube, den kann man relativ leicht auch triggern. Und da ist quasi die Gefahr, wenn dann Menschen da sind, die sagen, hast du schon gehört, die Juden, und man weiß ja, das geht einmal über Peer Groups, also über Gleichaltrige, das geht aber auch ganz stark von älteren Generationen auf Jüngere, und das ist auch nicht neu. Wir haben auch früher in Deutschland, wir hatten die sogenannten Altnazis und die Neonazis. Nur durch das Netz ist es jetzt halt noch viel, viel einfacher. Die Leute, die den Hass verbreiten wollen, die machen jetzt halt einen Meme und schicken das umher und suchen da leichte Beute. Das heißt tatsächlich, der Verbreitungsweg hat sich erleichtert. Außerdem ist es natürlich so, dass ich den Gesprächspartner auch nicht sehe. Bei manchem Witz würde ich den nie reißen, wenn ich jemanden direkt ins Gesicht dabei schaue. Aber im Internet, in der WhatsApp-Gruppe, da schreibt sich sowas schneller und andere feuern das vielleicht sogar noch an und das führt zu so einer Verrohung. Das sehen wir am Antisemitismus, aber nicht nur da. Also wir haben ja inzwischen Drohungen. Das hat so zugenommen und deswegen sage ich immer, wie der Buchdruck, wie die elektronischen Medien, Radio und Film, das hat unglaublich positive Effekte, aber es hat auch immer eine gefährliche Unterseite. Und mit der müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, damit uns nicht wieder eine Gesellschaft auseinanderfliegt. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Schulen da echt viel machen und dass es total engagierte Leute gibt, die sagen, diesmal werden die es nicht schaffen, unsere Demokratie wieder kaputt zu machen. Und daran glaube ich fest.
Es gibt eine Klage von Schülerinnen und Schülern, die gibt es auch nicht erst seit diesem Jahr. Das gab es auch schon zu meiner Schulzeit, dass es ein Übermaß an Nationalsozialismus-Themen im Unterricht gibt. Also einerseits, das Thema spielt eine große Rolle in der Schule. Andererseits gibt es trotzdem Antisemitismus. Ist da ein Missverhältnis? Läuft da irgendwas schief an den deutschen Schulen?
Ja, also natürlich nicht an den deutschen Schulen, aber ich kenne das auch, mir ist es auch selber so gegangen. Vor allem ist es wichtig auch zu vermitteln, dass es hier nicht um Schuld geht. Also hier hat niemand der heutigen Schülerinnen und Schüler und auch schon meiner, ihrer Generation hat irgendeine persönliche Schuld. Und mit Schuldgefühlen zu arbeiten oder Menschen zu überwältigen, ihnen Leichenberge vorzusetzen, was wir im Beitrag gehört haben, dass das auch nach hinten losgehen kann, das sehe ich absolut auch so. Man muss klar machen, wir setzen uns mit der Geschichte nicht auseinander, um Schuldgefühle zu wecken, sondern weil es um Zukunft geht, nämlich dann, dass wir als Juden, Christen, Muslime, anders Nichtglaubende in Frieden und Freiheit zusammenleben können, dass wir aus der Geschichte lernen. Aber wenn Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, ihnen wird was aufgedrückt, sie werden in eine Ecke gedrängt, ob das Kinder mit oder ohne Migrationsgeschichte sind, das kann auch leicht nach hinten zugehen. Und deswegen bitten auch Lehrerinnen und Lehrer, sie bitten um Fortbildung, sie bitten um neues Lehrmaterial, weil mit den Sachen aus den 80er Jahren kann man heute einfach nicht mehr arbeiten. Gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht.
Sagt Michael Blume. Er ist Landesbeauftragter gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg. Zur Frage, wie umgehen mit Antisemitismus in der Schule. Herr Blume, Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Schulz. Vielen Dank.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Ohne Praxiserfahrung geht's nicht. Nicht zuletzt, damit nach dem Studium aus den ersten Schritten im Job nicht der Praxisschock wird. Das gilt nicht nur, aber vor allem auch für das Fach soziale Arbeit, wo der spätere Job ja ziemlich kommunikativ, ziemlich untheoretisch ist sozusagen und nebenbei auch ganz schön belastend sein kann. Die Hochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt hat für diese Praxiserfahrungen während des Studiums einen ganz besonderen Arbeitsplatz, nämlich ein Gefängnis. Jens Falkowski stellt das Projekt vor. Und er hat sich für uns hinter Gitter begeben.
Die Studierenden der sozialen Arbeit der Hochschule Merseburg verschwinden hinter verschlossenen Türen in den Hafthäusern der Jugendanstalt Rassnitz. Sie treffen Insassen, die ähnlich alt sind wie sie und deren Zeit im Gefängnis bald vorüber ist. Weshalb sie im Gefängnis sitzen, spielt hier keine Rolle. Wichtig vor allem, dass sie vorbereitet werden auf das Leben in Freiheit. Zum Beispiel Jasmin Pfeffer, die in diesem Semester an dem Seminar teilnimmt.
Na, heute reden wir nochmal über Schulden und vor allen Dingen darüber, was man machen kann, wenn man Schulden hat, wie man Schulden vermeiden kann und was es für Beratungsstellen gibt.
Betreut werden die Studierenden von Jens Borchert, Professor für Sozialarbeitswissenschaften und Kriminologie an der Hochschule Merseburg. Im Rahmen seines Seminars wird die Arbeit mit den Häftlingen vorbereitet. Die Studierenden setzen die inhaltlichen Schwerpunkte selbst. Mit seinen Schützlingen ist er hochzufrieden.
Sie sind von außen, kommen sie rein in die Jugendanstalt und sind da sehr engagiert, sehr interessiert auch an den Jugendlichen und haben dadurch einen sehr, sehr guten Zugang. Und kann gleichzeitig aber auch klar machen, wo ihre persönlichen und individuellen Grenzen sind und ziehen die auch sehr deutlich. Und dadurch gibt es wirklich nicht eine oberlehrerhafte Belehrung oder sowas, sondern einen Austausch.
Doch nicht nur die praktischen Dinge wie die Vermeidung von Schulden oder Drogenkonsum stehen während des Seminars im Fokus. Eine unter der Mitarbeit von Borchert entstandene Studie, herausgegeben von der Anne-Frank-Stiftung, zeigt, dass es im Strafvollzug deutliche Defizite gibt, obwohl sich die Häftlinge durchaus für Themenbereiche wie Migration oder Klimaschutz interessieren. Hier möchte Borchert ansetzen, allerdings nicht um jeden Preis.
Es ist uns auch wichtig, die Jugendlichen nicht zu überrumpeln und denen irgendeine Ideologie aufzupfropfen, sondern mit denen tatsächlich zu sprechen, mittels bestimmter Methoden zum Beispiel auf Themen wie Demokratie zu sprechen zu kommen. Und das gelingt eigentlich immer sehr gut.
In einem Aufenthaltsraum in der Jugendanstalt Rasnitz sitzen Gefangene und Studierende im Kreis zusammen. Das Thema heute, der Konflikt im Iran. Die Studentin Hanna Hadris moderiert das Rollenspiel.
Also es können eure privaten Meinungen mit dieser Rolle zusammen in Verbindung.
Dürfen wir so ein bisschen sagen, was unsere Rolle ist?
Ich glaube, es ist interessant, das im Nachhinein da nochmal zu besprechen.
Okay, also ich finde, was die Konflikte angeht, so was Krieg angeht, das hat was mit Aktion und Reaktion zu tun. Der eine macht was. Der andere findet es nicht gut, droht mit irgendwas oder lässt dann halt irgendeine Aktion folgen.
Gute Vorbereitung, Einfühlungsvermögen und gegenseitiger Respekt sind für die Studierenden elementar, damit die Arbeit mit den Gefangenen auch gelingen kann. Erschöpft, aber zufrieden kommt Hanna Hadris aus dem Seminar.
Heute war ich tatsächlich unsicher, wie die das wahrnehmen würden und trotzdem fanden die das richtig gut. Und ich bin jetzt auch wieder ein bisschen erschöpft, weil das ist ja halt irgendwie auch 1,5 Stunden so Entertainment ein bisschen. Also man muss das ja irgendwie moderieren, man muss dabei sein, man muss irgendwie aufmerksam sein. Das ist anstrengend.
Für die einen ist es wertvolle Praxiserfahrung auf dem Weg zu ihrem späteren Berufsleben. Für die anderen bedeutet es Hilfe dabei, sich ein Leben in Freiheit aufzubauen. Studierende und Gefangene, die sich auf Augenhöhe begegnen und sich dabei gemeinsam weiterbilden. Wenn es klappt, hat Jens Borchert sein Ziel erreicht.
Am Freitagabend ist Brexit und diesmal dann auch wirklich.
Campus und Karriere. International.
Großbritannien scheidet aus der EU aus. Zumindest technisch gesehen, praktisch wird man es ja erstmal nicht merken bis Ende dieses Jahres, solange dauert die Übergangsperiode, in der die EU mit dem Vereinigten Königreich einen neuen Vertrag aushandeln will. Die Frage ist, wie sehen die Beziehungen aus in Zukunft? Und damit jetzt mal zu einem Bereich, der, wie überall sonst auch, noch eine Menge Fragezeichen hat, nämlich die Wissenschaft. Seit 4 Jahren machen sich Unis und Forschungsinstitute in Großbritannien große Sorgen, dass die Forschung Schaden nehmen wird. Ohne europäische Gelder und dass europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Land verlassen müssen, weil sie demnächst Visa brauchen. Jetzt hat Boris Johnson eine Art Beruhigungspille angekündigt. Er will Wissenschaftler mit einem beschleunigten Visumsprozess nach Großbritannien locken, allerdings offenbar nur für bestimmte Bereiche. Sandra Pfister ist für uns in London. Ich habe sie vor dieser Sendung erreicht und gefragt, was heißt das konkret?
Ja, es heißt tatsächlich, dass es ein neues Visa-Programm gibt, das heißt Global Talent. Und Johnson will damit gute Forscher aus aller Welt anlocken. Die sollen, sagt er, dass so einen Fast-Track-Zugang zu Visa bekommen. Das heißt, die müssen sich nicht hinten anstellen und werden vom Innenministerium bearbeitet, sondern von der Forschungsbehörde, die heißt UK Research and Innovation Agency. Das heißt, Wissenschaftler entscheiden darüber, wer Visa bekommen soll. Und wie Sie schon gesagt haben, es sind nicht alle Forscher erwünscht, sondern vor allem die, die im Bereich der fortgeschrittenen Mathematik forschen, in der Smartphone-Technologie, im Bereich Flugsicherheit und künstliche Intelligenz. Also Boris Johnson verkauft es jetzt als Innovation. Ganz so ist es aber nicht, denn dieses Programm gab es auch bisher schon. Der große Unterschied ist eigentlich nur, bislang war es auf 2000 Wissenschaftler begrenzt. So viele durften pro Jahr kommen. Jetzt gibt es keinen Deckel. Die Wissenschaftsbehörde darf frei entscheiden, wie viele kommen dürfen.
Das hört sich tatsächlich ja jetzt erstmal sehr großzügig an. Ist es das auch in der Praxis?
Naja, die Opposition sagt, es ist ein bisschen kosmetisch, denn die Bereiche, die da gefördert werden, die sind ja sehr eng gefasst. Mathematiker sind willkommen, nur bestimmte Mathematiker, Smartphone-Experten, Experten für künstliche Intelligenz, für Flugsicherheit. Johnson macht das alles, um sagen zu können, wir sind ein starker Magnet für Wissenschaftler weltweit. In Zukunft sind die Türen nicht zu, sondern die sind sperrangelweit offen. Aber bislang war es so, dass diese 2000 Visa für Wissenschaftler, die es ja schon gab pro Jahr, dass die nie voll ausgeschöpft wurden. Klar, das kann sich jetzt ändern, wenn auch EU-Forscher Visa beantragen müssen. Dann sollen alle, die in Großbritannien arbeiten müssen, nach einem Punktesystem bewertet werden, so ein bisschen wie in Australien. Für das, was sie können, gibt es dann Punkte und dann entscheidet Großbritannien, brauchen wir diese Qualifikation oder nicht. Aber vorerst ist das ja noch nicht der Fall. Für Forscher aus der EU wird das überhaupt erst in einem Jahr relevant.
Mhm. Aber das bedeutet jetzt, dass alle europäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt ja schon da sind, dass die dann auch bleiben dürfen. Richtig?
Ja, das ist die wichtige Botschaft, denn die Hälfte aller Wissenschaftler oder Laborassistenten, die an britischen Unis und Forschungsinstituten forschen, die kommen vom europäischen Festland. Von denen sind, anders als die ganze Zeit prognostiziert, gar nicht so viele jetzt schon wieder auf dem Sprung woanders hin. Ich habe da mit Vivian Stern gesprochen von Universities UK, das ist die britische Hochschulrektorenkonferenz, und sie sagt, bislang deuten die Daten tatsächlich nicht darauf hin, dass das Vereinigte Königreich Mitarbeiter aus der EU verliert. Die Leute kommen, die Leute gehen, aber unterm Strich sei der Anteil der Forscher nicht gesunken. Sie können bleiben vorerst.
Also sie können bleiben, das ist das eine. Die andere wichtige Frage ist natürlich Geld von der EU, also Forschungsfördertöpfe, Horizon 2020 zum Beispiel. Da ist ja noch vollkommen unklar, wie das weitergeht.
Ja, und das ist die große Sorge, denn kein anderes Land hat netto mehr von der EU-Forschungsförderung profitiert. Aber inzwischen hat die Regierung unter Boris Johnson versichert, dass sie die Verluste mehr als ausgleichen wird, aus eigenen Mitteln. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das Geld her? Die vergangenen Regierungen haben ja vor allem gespart und von Johnson wird erwartet, dass er für so wichtige Investitionen Schulden aufnimmt. Man wird es im März sehen, im nächsten Budget. Aber er hat sich jetzt schon festgelegt, für die Zukunftsbereiche, für die es auch die Visa gibt, gibt es 350 Millionen Euro umgerechnet. Der Zeitraum ist noch ein bisschen unklar. Das ist, man muss es immer wieder sagen, keine wissenschaftliche Breitenförderung. Und das ist auch der Hauptkritikpunkt an dem neuen Visa-Programm. Es geht nur um Top-Talente, es geht nicht um Nachwuchstalente. Denn alle Visasysteme in Großbritannien sehen vor, dass Forscher, die kommen, ein Einkommen von mindestens 30.000 Pfund nachweisen müssen. Das sind ungefähr 35.000 Euro im Moment. Das schaffen viele nicht, die in den ersten Jahren ihrer Forschungskarriere sind.
Aus London war das Sandra Pfister über das Visaprogramm für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das hat der britische Premierminister Boris Johnson jetzt angekündigt. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop heute mit Susanne Lohrweg am Mikro. Und sie spricht mit einem Filmwissenschaftler über das Thema Ästhetisierung der Shoah in Film und Pop. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.